Ja, herzlich willkommen zum 15. Podcast, Sustainable Podcast mit Friederike und mir, Jens. Wir begrüßen euch recht herzlich wieder zu einem Podcast mit uns. Das heißt, wir befragen uns gegenseitig und zum Thema Nachhaltigkeit und mehr. Und da ist ja einiges auch passiert in den letzten Wochen und Monaten. Und Friederike ist weiterhin dicht dran. Sie ist in Berlin auch. Ich bin ja mittlerweile im badischen Raum und bekomme dazu auch einiges mit, aber muss natürlich ganz ehrlich sagen, durch Corona hat sich ja vieles auch verändert. Ist ja auch klar. Aber vielleicht mal an dich die Frage, Friederike, was tut sich denn momentan so zum Thema Nachhaltigkeit in Berlin? Was erlebst du denn da so?
Naja, was ich am Anfang in der Corona-Zeit natürlich gemerkt habe, war durch die ganzen Pop-up-Radwege, dass natürlich viel mehr Leute aufs Fahrrad gekommen sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fahrrad fahre und vor einer Ampel stehe, früher stand ich da immer alleine, und wenn ich jetzt Fahrrad fahre, dann steht da immer so ein ganzer Pulk Radfahrer und quetscht sich irgendwie vor die Ampel auf diesen dann doch teilweise recht schmalen Radwegen. Und das ist so das Hauptding, was mir jetzt aufgefallen ist, was sich in Berlin ganz konkret tut. Natürlich hoffe ich jetzt, wo die zweite Welle kommt, dass sich das nochmal ein bisschen weiter ausdehnt, diese Pop-up-Radwege, weil es doch noch viele Stellen gibt, auch gerade da, wo ich wohne, wo der Radweg irgendwie auf dem Gehweg ist, und wo die Leute, die zu Fuß gehen, halt überhaupt sich dann quetschen müssen, ne? Anstatt dass der Radweg irgendwie auf der Straße ist, wo auch noch reichlich Platz wäre. So, das ist so das, was mir in der Corona-Zeit am meisten in Berlin aufgefallen ist, was sich tut. Es gibt jetzt auch eine Initiative in Berlin, die startet, die heißt Autofrei, irgendwie Autofreies Berlin, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber die kümmern, also wollen sich dafür einsetzen, dass Berlin autofrei wird. Bin ich natürlich auch total gespannt, was sich da jetzt tut. Was ich noch beobachtet habe, ist, diese ganzen Klimalisten, die überall aufpoppen. In Berlin ist das Radikal Klima, die ja eigentlich eine nachhaltige Partei sind, die sich fürs 1,5-Grad-Ziel von Paris einsetzen wollen, weil sie sagen, die Grünen machen das halt nicht. Und wir brauchen das ganz dringend und wir wollen die Grünen auch in die Richtung pushen. Und deswegen gründen die eine Partei aus Klimaaktivistinnen und WissenschaftlerInnen. Und das finde ich total interessant und bin total gespannt, was da passiert. Denn nächstes Jahr wird ja auch in Berlin doppelt gewählt, also Bundestagswahl. Und ich glaube, das sind, glaube ich, Landtagswahlen in Berlin. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für Wahlen noch. Auf jeden Fall lokale Wahlen. Und da bin ich total gespannt, was diese neue Klimalisten machen und vor allem für Berlinern, was Radikal Klima dann macht. Also das sind so die Hauptsachen, die aufgefallen sind.
Tut sich tatsächlich einiges. Du hast mit dem Fahrrad angesprochen, mit den Fahrrädern, das ist auch ganz spannend, also weil Paris ist ja jetzt auch sozusagen in einem anderen Bereich, dass sie so immer wieder auch in den Medien, weil Paris ja auch sehr viel macht als Großstadt jetzt, was so Radwege anbelangt, und die auch tatsächlich sehr, sehr schnell scheinbar die Autos rausbekommen haben, so aus der Stadt. Also es geht ja, und Paris ist ja nun wirklich eine Großstadt und eine riesengroße Stadt, wo einfach viel, viel passiert. Die Frage ist also, lässt sich das übertragen auf Berlin vielleicht sogar? Was meinst du? Ist das eine Möglichkeit? Also, weil das ja.
Ja, ich finde Berlin eigentlich prädestiniert dafür, ne? Wir sind flach, wir haben keine Berge. Das Hügeligste ist dann schon fast, wenn man über eine Brücke fährt. Wir haben viele breite Straßen, wo es drei Spuren in jede Richtung gibt. Warum nicht eine Spur für Fahrräder, ne? Ich sehe da eigentlich keinen Hintergrund. Ich würde mich natürlich total freuen, aber natürlich, wenn es mehr Radwege gibt, wird jemandem was weggenommen, und das sind die Autofahrer, und das kommt halt bei denen nicht gut an, ne? Klar, wenn ich jetzt gewohnt bin, mein Auto vor meiner Haustür abzustellen, und vielleicht, ich weiß nicht, wie viel die für einen Anwohnerausweis bezahlen im Jahr, ich glaube irgendwie 15 Euro oder was, und auf einmal geht das nicht mehr, ja, natürlich finde ich das doof.
Mhm. Aber, ja klar, es wird wahrscheinlich dazu führen, dass es Unzufriedenheit gibt, aber die Frage ist natürlich auch, und wir hatten es nämlich schon mal in einer Podcast-Folge auch mit diesen Standzeiten oder wie sie genau heißen, aber diese Zeiten der Autos, die sie wirklich tatsächlich stehen, und wenn du das dann weißt, und das müssen sich alle nur wirklich klar machen, also wann nutzen sie das Auto, wie oft steht es, und Ja, gut, wir haben ja auch in Berlin gelebt und wissen es auch, wenn du keinen eigenen Parkplatz hast und dann lange auf der Suche bist nach einem Parkplatz, einen findest, bist du ja froh, dass du den hast. Und dann überlegst du natürlich auch dreimal, ob du jetzt mit dem Auto irgendwo hinfährst oder ob du das Auto stehen lässt, weil du den Parkplatz hast. Und ich glaube, das wird auch tatsächlich auch ein bisschen weniger Stress machen, wenn du eben kein Auto mehr hast, wenn du andere Modelle hast, wie die Zukunft am besten natürlich nach Corona, wo du einfach auch Carsharing hast, gut ausgebautes Netz und noch andere Dinge und es einfach weniger Autos werden, die auch einfach nur herumstehen.
Ja, total. Also ich glaube, Autos stehen mindestens 23 Stunden am Tag einfach irgendwo rum. Und ich jetzt Fortmeter ein, die Grundstückspreise gehen durch die Decke in Berlin. Wenn ich jetzt irgendwie umziehen will in eine Dreizimmerwohnung, muss ich unfassbar viel mehr Geld im Monat ausgeben und ein Auto kriegt das quasi kostenlos. Mhm. Und das finanzierte die Allgemeinheit. Also ich als Radfahrerin finanziere ja auch diese Parkplätze, diesen öffentlichen Raum. Und ich finde das tatsächlich unfair, wenn ich mir vorstelle, wenn ich ein Kinderzimmer haben wollen würde, müsste ich dafür, keine Ahnung, 300, 400 Euro mehr im Monat bezahlen und für ein Auto bezahle ich 15 Euro im Jahr.
Und Straßennutzung, also ich meine, das Problem ist die Straßennutzung und dann sozusagen die, auch dann das Erneuern von Straßen, das kostet nun auch viel Geld und kostet die Allgemeinheit viel Geld und das liegt natürlich daran, an den Autos, an den LKW, die diese Straße nutzen und dann sicher nicht an den Fahrrädern, also weil natürlich Fahrräder oder Personen, die mit Fahrrädern durch die Gegend fahren, viel leichter sind, ne? Und die Autos schwerer werden. Da gibt es übrigens auch was ganz Interessantes, das hat auch in Frankreich oder das wurde jetzt eingeführt in Frankreich, in Paris, wo praktisch dann Steuern erhoben werden nach dem Gewicht des Autos. Das ist natürlich auch sehr interessant, weil da zahlst du natürlich dann direkt gekoppelt sozusagen ans Gewicht. Und da würden natürlich alle, die SUVs fahren, sehr gut zur Kasse gebeten werden.
Ja, total. Ja. Also was ich noch interessant finde, ist bei diesem ganzen Thema Flächengerechtigkeit, da gab es jetzt auch so ein paar coole Aktionen. Also einmal letztes Jahr vom VCD, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, da ging es um 12 Quadratmeter Kultur. Also die haben eigentlich mal aufgezeigt, was könnten wir eigentlich mit so einem Parkplatz machen. Ne? Das könnte eine Bühne sein, wir könnten da Lesungen machen. Ja, wir könnten daraus einen Garten machen oder auch diese Aktion vom Parking Day, ne, die eigentlich zeigen, guck mal, wie viel Platz wäre da, um wieder öffentlichen Raum zu haben, wo Leute sich begegnen können, ne, anstatt dass da irgendwie ein Auto steht. Oder was ich auch ganz charmant finde, ist von Extinction Rebellion, die haben eine Aktion, die heißt Platzpark. Und bei dem Platzpark ist es quasi so, dass es so ein kleiner Garten ist mit einer Bank dran, der halt auf dem Parkplatz steht, wo Leute verweilen können, wo es grün ist, was schön aussieht. Und ein Parkplatz könnte auch einfach ein kleiner Park sein. Und das, ne, wir brauchen Grün, wir brauchen öffentlichen Raum, der frei von Konsum ist, wo alle sich begegnen können und alle irgendwie also dabei sein können. Und wenn das natürlich... Ja, wenn man die Straße rauf und runter guckt und da ist irgendwie überwiegend, da sind überwiegend Autos, wenn man sich vorstellt, das könnte ein Garten sein, ein Park, das könnte eine Spielfläche sein, ne, also was es für Möglichkeiten gäbe. Und das fände ich halt schön, wenn man das ein bisschen besser nutzen kann. Genau, was mir sonst noch einfällt dazu, was in Berlin da auch noch passiert ist, ist, dass jetzt, glaube ich, in manchen Straßen einmal im Monat ein autofreier Sonntag ist, wo Kinder auf der Straße spielen können. Ne? Mhm. Und wie schön ist das, dass man einfach zu den Kindern in der Großstadt sagen kann, geh mal raus spielen, anstatt dass man immer die in Warnwesten hüllen muss, damit die nicht überfahren werden. Mhm. Ne? Also ja, auch glaub, das finde ich eine schöne Aktion.
Genau, das sind auch gute Aktionen. Also das wichtig wäre natürlich sowas zu verstetigen, dass es dauerhaft dann da ist und dass es dann nicht nur Aktionen sind oder irgendwelche Piloten oder so, die dann stattfinden, sondern dass es dann wirklich dauerhaft da ist. Aber es geht ja in die richtige Richtung. Das heißt ja schon, also Flächengerechtigkeit, dass das besser verteilt wird und dass sich da nicht so mal Gedanken gemacht werden, also wie du es irgendwie in Zukunft besser machen kannst. Und Städte gewinnen ja an sich nur damit. Also die verlieren ja nicht damit. Also kann mir keine Stadt erzählen und das dass es dann schlechter wird. Also ich denke mal gerne an Berlin auch zurück, wie es so war, natürlich in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren. Und wenn du das gerochen hast, also wie viele natürlich dann tatsächlich noch mit Kohle geheizt haben, mit Briketts und so weiter. Und du hast es natürlich, hast du immer noch natürlich ein bisschen, aber was du da wahrscheinlich auch für eine Feinstaubbelastung hattest und du hast gerochen. Und Autoabgase hast du natürlich auch lange Zeit gerochen. Das hat sich ja dann auch erst zunehmend verändert mit moderneren Motoren oder so, dass du sie vielleicht nicht mehr riechst, aber dass sie trotzdem noch da sind, die Abgase und die Emissionen. Aber also ist, glaube ich, für alle Städte nur ein Gewinn. Also wenn sich das verändert und diese Flächengerechtigkeit sich durchsetzt und einfach weniger Autos da sind. Also das.
Naja, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass die Leute gerne nach Kopenhagen oder Amsterdam fahren. Na, und die Städte so beliebt sind. Mhm. Na, also es hat ganz viel mit der Stadtentwicklung zu tun, mhm, mit dem Design. Na, du kannst da einfach rumlaufen, ganz entspannt. Mhm. Na, und das kannst du in Berlin halt nicht, weil dann wirst du überfahren, wenn du entspannt einfach mal über die Straße läufst.
Ja, das wollen wir nicht hoffen. Aber um nochmal ein bisschen konkreter zu werden, du bist ja auch tatsächlich noch ein bisschen engagierter und du bist bei den Psychologists for Future. Was habt ihr denn da für Aktionen gemacht oder so? Oder was ist denn da so, was läuft denn da gerade so jetzt konkret?
Genau, also die Psychologists for Future sind eigentlich dafür da zu sagen, welche Rolle spielen wir in einem Gesundheitsberuf eigentlich, um diese Klimakrise zu bewältigen? Ne? Was können wir dazu beitragen, dass wir da noch die Kurve kriegen? Ne? Also was wir zum Beispiel machen, ist die psychologische und therapeutische Unterstützung von Aktivistinnen zu leisten. Zum Beispiel jetzt war eine Truppe von uns im Dani und hat da psychologisch irgendwie unterstützt. Weil ich habe auch öfter erlebt, wenn das wirklich zur Räumung kam, dass manche Leute danach tatsächlich dann doch schockiert waren, ne, wie brutal das abgeht. Und wenn man das dann selbst erlebt, dass man teilweise auch mit Schmerzgriffen irgendwie da geräumt wird, das kann auch was auslösen. Oder auch diese Ohnmacht, die man fühlt, wenn man sich einmal anguckt, was die Klimakrise eigentlich ist und in welcher Situation wir sind. Das kann ja auch sehr überwältigend sein, wenn man das Gefühl hat, ich stehe hier alleine, ist ein Riesenproblem und alle tun, als wäre nichts, ne? Und da irgendwie zu unterstützen und zu sagen, das ist auch irgendwie ein Gefühl, das hat eine Berechtigung und du hast zu Recht Angst, das ist nichts Ungewöhnliches und dann da Wege zu finden, damit umzugehen. Ne? Also das ist so einer der Hauptpfeiler, was die Psychologists for Future machen. Und das finde ich natürlich total wertvoll. Wo es jetzt auch mehr in die Richtung geht, ist auch mehr zu sagen, okay, wie können wir eigentlich Klimakommunikation machen? Ne? Also was wissen wir, vielleicht auch aus umweltpsychologischer Sicht, wie man verschiedene Zielgruppen anspricht, wie können wir denn vielleicht auch konservativen Klimaschutz irgendwie näher bringen? Wie schaffen wir es, dass Leute sich verändern? Ne? Also wie entsteht Veränderung? Was muss dafür geben? Und ganze solche Sachen, also die Narrativen irgendwie zu stricken. Das sind so Sachen, die Psychologists jetzt mehr und mehr irgendwie vorantreiben und damit eigentlich versuchen, die gesamte Klimabewegung zu unterstützen mit den Kompetenzen, die Psychologinnen in den verschiedensten Feldern eigentlich einbringen können, um die Klimakrise irgendwie zu lösen und die Leute zu unterstützen, dass die dabei gesund bleiben und jetzt nicht mit Burnout irgendwie ausscheiden müssen, weil Klima ist nie fertig. Ne?
Nee, es ist sehr spannend. Ich meine, das ist ja auch sehr, sehr schwierig jetzt in dieser Corona-Zeit, weil natürlich das Klimathema gefühlt und wahrscheinlich auch sogar konkret so ein bisschen hinten dran steht jetzt und durch Corona verdrängt wurde, aber natürlich das immer noch da ist. Und auch wenn Corona tatsächlich irgendwann vorbei ist, es Impfung gibt und die meisten Menschen das wahrscheinlich überleben werden, ist natürlich dann die Klimakrise weiterhin da. Und da geht es dann nun auch für dich darum, schnell zu handeln, was zu unternehmen. Und glaubst du, dass es mehr Leute dann geben wird, die dann die Klimakrise wieder vergessen werden? Also die sozusagen sich dann jetzt denken, jetzt ist ja Corona da, jetzt Klimakrise war ja jetzt mal Fridays for Future oder Psychologists und so. Und die dann sagen, ja, aber es gibt jetzt Wichtigeres und auch in Zukunft gibt es Wichtigeres, Gesundheit zum Beispiel. Kann das passieren, dass das dann die Leute sagen, ja, Gesundheit ist viel wichtiger als Klima? So nach Corona?
Naja, also das Klima ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil vor allem auch die Medien eigentlich nur über Corona berichten. Ne? Also ich meine, in der EU wird gerade über das größte Haushaltsbudget der EU verhandelt und was in die Agrarindustrie fließen soll, was für 7 Jahre festgeschrieben ist, was eine Katastrophe ist momentan, wenn wirklich so gewählt wird, wie es momentan aussieht, nämlich dass alles so bleibt, wie es ist. Und worüber schreiben die Medien? Über die Veggie-Wurst. Ne? Also da wundere ich mich, was da los ist. Und natürlich, woher sollen die Leute das mitbekommen? Ne? Warum haben wir kein Klima vor 8? Ne? Warum haben wir die Börse vor 8? Warum gibt es einen Brennpunkt Corona? Warum gibt es keinen Brennpunkt Klima? Und alle solche Sachen. Und momentan können die nicht so selbst, wie sie wollen, weil sie an die Wissenschaft glauben und halt sagen, wir können nicht demonstrieren, wie wir das normalerweise machen. Wir können nicht Massen mobilisieren. Das heißt, dass die dadurch die Medienaufmerksamkeit auch nicht bekommen. Und ja, Corona ist dringend, wir müssen das lösen. Und deswegen finde ich es ganz gut. Es gibt ja auch eine Gruppe Health for Future, die halt sagen, die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise. Na? Also das ist ja auch, wo die Psychologists for Future auch so ein bisschen mit reingehen. Wir sehen, dass es psychologische Probleme gibt mit der Klimakrise. Genau wie auch bei der Corona-Krise. Und das müssen wir alle zusammen anpacken. Das lässt sich nicht trennen.
Da lässt sich aber ein guter Plan, also dass wir das nur zumindest erwähnt haben, irgendwie, dass sie das machen, also jetzt für den Winter, dass sie das kostenlos zur Verfügung stellen. Ein guter Plan ist ja sonst auch käuflich zu erwerben, aber hatten wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit, so ein bisschen zumindest das mal niederzuschreiben, aufzuschreiben und sich Hilfe zu holen, so von außen. Ich glaube, das trägt schon dazu bei, dass die Leute das ein bisschen besser auch abfangen können. Also ich bin jetzt natürlich kein Psychologe, du bist die Psychologin, aber mir würde es auch persönlich helfen und ich habe den ja auch schon heruntergeladen im Ausland, wird dann auch praktisch den nutzen und finde es auch praktisch.
Genau, aber deine Frage war ja, ob die Leute jetzt durch Corona das vergessen. Ich denke, dass dass es schon Interessenverbände gibt, die darauf jetzt pochen, dass sie sagen, jetzt Wirtschaft geht vor. Und dass jetzt gerade die Klimabewegung sehr, sehr aufpassen muss, dass jetzt nicht für die nächsten 10 Jahre alles festgeschrieben ist, weil die Bundesregierung und auch die EU, die schütten jetzt Geld aus wie verrückt und dass wir jetzt laut sind und gucken, dass das Geld halt in unsere Zukunft fließt. Ne? Das ist ja kein Widerspruch. Also ich meine, die Solarbranche oder die Windbranche oder überhaupt erneuerbare Energien oder was auch immer, das schafft ja auch Jobs, das stärkt auch die Wirtschaft. Ne? Das muss kein Entweder-Oder sein, sondern es geht auch zusammen und dass wir da aufpassen, dass das Geld, was wir jetzt ausgeben, das können wir halt nicht zweimal ausgeben und dass es jetzt in unsere Zukunft fließt.
Ja, spannend. Also es geht natürlich wie immer um Geld, aber es passt ja auch ganz gut dazu, dass jetzt Daimler gerade, das war glaube ich tatsächlich auch in dieser Woche gerade so ein gutes Quartal hingelegt hat, das dritte Quartal wieder sehr gut war und Rekordgewinne eingefahren hat. Naja, also nur, dass es mal genannt worden ist und ich glaube schon, dass wir noch eine Chance haben, weil wir vielleicht nicht so kapitalistisch sind wie ein anderes Land, was demnächst auch Wahlen hat, Präsidentenwahlen und wo es wirklich also noch mehr darum geht, andere zu verdrängen oder so und andere sozusagen auszuboten oder so oder wenn die nicht gewinnen, dann gewinne ich oder so oder die sollen nicht gewinnen und ich möchte dafür gewinnen und möchte sozusagen einen Vorteil haben und am besten auch einen finanziellen Vorteil und das ist glaube ich nicht ganz so krass bei uns, zum Glück, aber spannend auf jeden Fall, was sich da tut. Extinction Rebellion, da bist du ja auch praktisch ein bisschen engagiert oder engagiert, nicht ein bisschen, aber engagiert. Was machst du da oder was gab es da für Aktionen? Das ist ja jetzt auch ein paar Tage wieder her, aber was habt ihr da gemacht?
Genau, bei Extinction Rebellion bin ich jetzt nicht in nicht in der Organisation dabei, aber wenn ich weiß, es gibt jetzt eine Rebellion Rave oder es gibt welche Aktionen von Extinction Rebellion, dann sage ich schon, die Bewegung lebt davon, dass Massen auf die Straße gehen. Das heißt, ich bringe mich dann ein und wenn ich weiß, da ist was, dann gehe ich dahin. Und da war jetzt im Anfang Oktober war eine Rebellion Wave wieder in Berlin. Und da war ich mit dabei und dann haben wir zum Beispiel einmal den Bundestag blockiert, ne, so nach dem Motto, die sollen mal nachsitzen und sich ums Klima kümmern. Solche Sachen. Aber auch da merkt man natürlich, ne, die ganzen Klimaaktivistinnen, die glauben halt an die Wissenschaft. Und uns ist sehr bewusst, dass es schwierig ist, die Massen zu mobilisieren, während Corona ist und damit verantwortungsbewusst umzugehen. Ne? Da kam ja auch Kritik auf von wegen, ja, wie könnt ihr jetzt demonstrieren und auf die Straße gehen und Leute zusammenbringen, wo die Corona-Zahlen steigen, ne? Wenn ihr doch so an die Wissenschaft glaubt. Und das ist natürlich ein super schwieriger Spagat, aber was ich schon sehe, ist, dass die Klimabewegung sich dessen sehr, sehr bewusst ist. Wer die Demonstration von Fridays for Future auch gesehen hat, das war der Wahnsinn, wie die das organisiert haben, was für ein Hygienekonzept die da auf die Straße gebracht haben, mit Fahrraddemos, mit Abstand. Nach vom Brandenburger Tor haben die überall so Punkte auf die Straße gemacht, damit alle gut Abstand halten konnten. Wirklich alle haben eine Maske getragen. Und das ist natürlich schwierig. Ne? Natürlich wollen wir jetzt nicht auf die Straße, wenn Corona da ist, aber was ist die Alternative? Die Online-Proteste wirken nicht so sehr.
Genau, also das ist, glaube ich, das Problem, also dass die Online-Proteste einfach nicht sichtbar sind und dass natürlich Medien auch sich wieder darauf stürzen, wenn es dann wieder sozusagen Proteste gibt in echt, die dann auf die Straße kommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das ist irgendwie das aller Ehren wert, dass ihr es macht, eben auch so, dass ihr da wirklich euch auch zeigt und mit den Hygienekonzepten und das klingt doch alles sehr gut, ist doch super. Also das finde ich total wichtig. Ein ganz anderes Thema vielleicht nochmal, weil das jetzt auch ganz konkret diese Woche stattfand, die Tomorrow Bank aus Hamburg ist sie, glaube ich, tatsächlich, die hat so ein Crowdinvesting gehabt und hat da binnen, ich habe nochmal nachgelesen, 5 Stunden 3 Millionen Euro von PrivatanlegerInnen eingenommen. Was sagst du dazu? Du warst ja schon vorher tatsächlich Kundin, du bist natürlich wieder so eine Trendsetterin, du hast ja vorher schon ein Konto eröffnet gehabt, bevor dieses Crowdinvesting war. Ist das ein gutes Zeichen? Also gibt es da immer mehr Menschen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren und für ein nachhaltiges Konto?
Ich bin tatsächlich keine Kundin von der Tomorrow Bank, weil ich warte immer noch darauf, dass die Kontos für Unternehmen eröffnen, weil wir wollen eigentlich, dass unser Unternehmen dort ein Konto eröffnet. Aber ich merke schon, dass der Trend schon zu den nachhaltigen Banken geht. Also ich habe selber ein Konto bei der GLS Bank und bei der Triodos Bank. Das sind ja auch 2 Nachhaltigkeitsbanken. Und ich merke das schon, ne? Also ich spreche auch immer wieder mit Leuten und sage, ne, wenn du irgendwas machen willst für Nachhaltigkeit, ohne dein Leben oder dein Lebensstil jetzt großartig verändern zu wollen, ne, dann wechsel den Stromanbieter und wechsel die Bank. Ne? Das ist eine Sache von einmal, ich mache ein bisschen was. Und dann fließt das Geld in die richtige Richtung und du förderst erneuerbare Energien, was halt total wichtig ist. Ne? Also damit hast du einen großen Hebel und es kostet dich quasi nichts. Ne? Und von daher habe ich mich natürlich total gefreut, dass die Tomorrow Bank da jetzt so viel Geld eingesammelt hat, weil ich hoffe natürlich, dass ich dann bald mein Konto da öffnen kann als Unternehmen. Aber auch, dass die auf die Community setzen und nicht auf, keine Ahnung, ein paar Shareholder, die dann, wo es dann wieder um Gewinnmaximierung geht. Ne? Also das finde ich fantastisch und auch, dass das so erfolgreich ist, zeigt ja auch, dass da ein großer Bedarf ist, dass die Menschen auch was anderes sehen wollen. Die wollen eine andere Wirtschaft sehen, die wollen einen anderen Umgang mit der Umwelt sehen und deswegen sagen sie, man kann Geld verdienen, man muss ja nicht unbedingt super reich werden damit. Und trotzdem was Gutes tun. Das finde ich cool.
Dazu passt ja auch ganz gut, dass jetzt Ecosia auch tatsächlich in dieses Geschäft einsteigt da und sich beteiligt hat an einer britischen Bank, ist es tatsächlich, glaube ich. Und auch kommendes Jahr damit, also die Bank will kommendes Jahr auch auf den deutschsprachigen Raum oder in den deutschsprachigen Raum gehen und das solche Konten anbieten. Und das ist dann sogar mit einer Holz-EC-Karte, also es ist dann sozusagen nochmal sichtbarer, dass du siehst, okay, es ist dann keine 0815-Bank mit einer Plastikkarte und einem Chip oder so, sondern das ist auch eine Holzkarte. Hatte, die ist ja auch dann sozusagen als Nachhaltigkeit, Signal irgendwie auch zu erkennen, dass du dann siehst, okay, das ist dann sogar noch nachhaltiger, also es wird dann noch besser sichtbar sein. Also da passiert, glaube ich, schon noch einiges und ich glaube, gerade Banken, das wissen wir auch, haben natürlich da eine große Macht und weil letztendlich leben die von unserem Geld, aber wenn das Geld besser angelegt wird, und ist es sicher eine Chance. Dann aber auch die Frage jetzt an dich, jetzt ist ja auch schon wieder ein bisschen länger her, dass wir tatsächlich unseren Podcast hatten gemeinsam, dadurch hingen wir so ein bisschen hinterher, aber es geht nochmal sozusagen um die Ernte 2020. Also wir haben ja praktisch auch so ein bisschen was angebaut und geerntet. Wir jetzt hier in unserem Garten und in den Hochbeeten und du hast ja auch geerntet. Du hast einen Acker, ne? Hast du mal erzählt gehabt und hast da ein bisschen geerntet. Was hast du denn da geerntet?
Ja, ein Äckerchen würde ich das nennen. Ich bin bei meiner Ernte in Berlin und ich hatte das Glück, dass in meinem Kiez tatsächlich dieses Jahr ein Acker eröffnet hat. Das heißt, ich habe auch nach was gesucht, wo ich jetzt nicht eine Stunde aus Berlin rausfahren muss, um da was zu machen und irgendwas, wo ich irgendwie huckizucki mit dem Fahrrad bin. Und da hatte ich jetzt, wie viele Quadratmeter waren das jetzt? Ich glaube 40 oder was? 40 Quadratmeter Acker. Da hatte der Bauer vorher so ein paar Sachen vorgesät und wir haben, ich habe es mit der Nachbarin zusammen gemacht, haben ordentlich nachverdichtet und haben einfach mal so ganz viel Permakultur ausprobiert, ne, was halt geht, wenn man nur temporär so ein Stückchen Acker hat. Was haben wir geerntet? Also wir hatten eine absolute Tomatenschwemme. Jetzt auch Tomaten getrocknet und alles Mögliche. Natürlich Kartoffeln, Zwiebeln, Zucchini, Kürbis, Gurke, Salat ohne Ende, Kohl unterschiedlichster Art, rote Beete, Blumen. Auch deine Sonnenblumen. Mhm, die haben ja, sehr super. Gut funktioniert. Du hast mir, ich glaube, vor 2 Jahren sogar so einen riesen Sonnenblumen. Wie nennt man das? Kopfblüte mitgebracht mit Kern und da habe ich ganz viel in den Boden gesteckt und die sind alle rausgegangen und die Vögel hatten Spaß ohne Ende, ne? Die Spatzen da, die haben sich da jetzt schon gütlich getan. Die meisten Sonnenblumen sind jetzt leer, aber das macht natürlich auch total Spaß, das dann zu beobachten, ne? Wir haben ja ganz viel gemulcht, ne? Um der Dürre Herr zu werden und uns nicht dumm und dämlich zu gießen. Und da, wenn man die Mulchschicht hochgemacht hat, was da für ein Leben nachher drunter war, ne, weil vorher war im Boden wenig und ja, das hat schon viel Spaß gemacht, ne? Und auch auf dem Balkon dieses Jahr. Das erste Mal hat mein Pfirsichbaum Pfirsiche getragen, wo ich natürlich sehr froh war, weil er natürlich im Frühjahr auch blüht. Und ja, also es war dieses Jahr. Hat das sehr viel Spaß gemacht und nächstes Jahr haben wir den Acker nochmal gemietet und haben natürlich jetzt auch viel dazugelernt und wollen nochmal ein paar Sachen ausprobieren. Es hat richtig Spaß gemacht, vor allem in der Corona-Zeit, wo ich natürlich auch hier und da in Kurzarbeit war und dann so einen Platz zu haben, wo man draußen ist und draußen Leute treffen kann, ist natürlich auch dann Gold wert gewesen.
Sag mal, worüber das war. Ich habe es am Anfang gesagt, aber ich habe es...
Meine Ernte. Ja, genau.
Praktisch.
Du hast jetzt einen Garten.
Ja, wir haben einen Garten, aber das ist ja sozusagen nochmal Aufbau, weil es nicht der eigene Garten ist, sondern wir teilen uns den, ja, aber haben zumindest schon mal 2 eigene Hochbeete und ein bisschen Garten und ja, muss sagen, also mit dem Hochbeet, das war jetzt auch eine neue Erfahrung, weil wir bislang ja nie ein Hochbeet hatten, sondern an sich immer nur einen Balkon. Und das war jetzt natürlich auch hervorragend. Also wir haben ganz viel Tomaten gehabt, das ist an sich der Klassiker, aber die wuchsen auch so gut. Und Salat hatten wir, also wirklich viel Salat, hatten dann auch Zucchini gehabt, die Kürbisse, die kommen nächstes Jahr, die haben wir eher gekauft dieses Jahr, aber es gibt ja auch unheimlich viel Kürbis in der Region und ich dachte auch, das müssen wir machen, weil wir da viele von essen auch und die auch sehr preiswert hier zu haben sind. Also es gibt hier in dem Ort, wo wir leben, einfach unheimlich viel Äpfel, Birnen, Zwetschgen, also ganz viel so kleinere Plantagen. Du kannst dann ja direkt von den Leuten auch kaufen. Also dann ist es manchmal dann doch leichter sogar zu kaufen, also sehr lokal, regional, als selbst dann anzubauen. Aber wir haben jetzt auch einen großen Apfelbaum hier im Garten stehen. Der ist schon ein bisschen älter, aber der hat auch wahnsinnig gut getragen und dadurch haben wir unheimlich viel Äpfel. Also ich weiß nicht, wir haben es nicht nachgewogen, aber doch zentnerweise. Und das wird die nächsten Monate so sein, dass wir alles mögliche aus Äpfeln machen, die gelagert werden und gegessen werden oder Apfelmus gemacht wird oder Apfelgelee, was auch immer. Also das gibt es ganz viel. Und ein Kinderhochbeet haben wir auch angelegt. Also ein Hochbeet für ein Kind, was einfach ein bisschen niedriger ist. Was ich auch ganz gut fand, weil mit einfach bescheidenen Mitteln. Du brauchst ja nicht viel dafür, weil es tatsächlich auch ein bisschen kleiner ist. Und aber das kommt sehr gut an. Also wenn ein Kind ein eigenes Hochbeet hat und auch eigene Würmer sogar. Also wir haben jetzt tatsächlich da auch sogar so ein eigenes Wurmrohr, natürlich alles kleiner, wird es dann auch aufgebaut. Und das kommt auch richtig gut an. Also da werden auch die Würmer versorgt. Da wird auch dran gedacht, dass sie auch Futter brauchen. Und macht viel Spaß. Also es ist eine gute Sache. Und finde ich für dich nur empfehlenswert für Kinder auch, um die so ranzubringen. Also wenn es die Möglichkeit gibt, und es kann ja auch ein Balkon sein, aber mit Würmern oder mit Tieren allgemein, Ohrenkneifer, Häuschen haben wir noch gebaut. Das macht viel Spaß. Das ist für dich gut. Genau, also das ist eine schöne Sache. Und ich wollte noch fragen, bei dem Acker jetzt bei euch, wird der denn jetzt umgepflügt dann? Also das heißt, also alles kommt weg und kommendes Jahr fangt ihr wieder sozusagen bei Null an oder mit einem Boden einfach?
Ja, das ist so ein bisschen schade, weil wir haben natürlich versucht, viel Bodenarbeit zu machen. Wir haben ein bisschen Bokashi ausgebracht, wo wir Schwarzerdbräuer rausgemacht hatten, um auch da wieder ein bisschen Nährstoff- und Wasserspeicher zu haben. Wir haben den Boden natürlich gefüttert, ne, mit ein bisschen Mikroorganismen, und durch die Mulchschicht haben wir den natürlich angereichert. Pferdemist haben wir aufgebracht, Jauche, haben sich die Nachbarn gefreut. Und es hat sehr gut funktioniert, und wir haben jetzt auch gesehen, dass hier und da ein paar Pilze gekommen sind. Das heißt, dass wir den Boden schon anscheinend irgendwie ein bisschen beleben konnten. Es waren auch nachher viel mehr Würmer da. Aber ja, jetzt wird der im Herbst umgepflügt. Und wir werden natürlich auch nicht genau das Stück bekommen, was wir jetzt hatten. Ich bin natürlich jetzt auch gar nicht so ein Fan vom Pflügen. Ne? Da halte ich nicht so viel von, in der Natur wird ja auch nicht umgepflügt. Das heißt, es gibt ja auch andere Methoden. Und ja, das finde ich ja natürlich ein bisschen schade. Deswegen hätte ich natürlich am liebsten gerne ein eigenes Grundstück. Also wer irgendwie ein Stückchen Garten, entweder in Kleve oder in Berlin hat, gibt mir ein Zeichen. aber es macht trotzdem Spaß und man kann trotzdem viel lernen. Und gerade so für Anfänger ist es einfach ideal. Ne?
Super, also können wir wirklich nur empfehlen. Das ist natürlich toll mit diesem Acker, da bin ich auch so ein bisschen neidisch. Gibt's hier auch, müssen wir uns mal erkundigen. Wir haben auf jeden Fall auch Freunde, die so einen Acker haben, im Kaiserstuhl. Also da ist ganz, 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 ganz viel Sonne, und da sehen wir die Bilder bei Instagram, was die da alles anbauen und so. Das ist schon gewaltig. Wieder was ganz anderes, weil das ist auch wieder schon ein paar Tage her, aber das hast du mal erzählt, und du arbeitest ja auch tatsächlich für Green Tracks, also Green Tracks. Du hast mir schon mal erzählt, bevor ich was Falsches sage, frage ich dich lieber, wer seid ihr, was macht ihr und wo sitzt ihr eigentlich überhaupt?
Genau, Green Tracks ist ein Social Startup, was sich auch der Gemeinwohlökonomie verschrieben hat, und die Vision ist eigentlich, eine Energiegerechtigkeit zu schaffen. Ne? Denn natürlich, bei uns kommt der Strom einfach so aus der Steckdose, aber ein Teil von unserem Team sitzt zum Beispiel in Bangladesch, und das ist nicht selbstverständlich, dass man eine durchgehende Stromversorgung hat. Und wenn da Strom kommt, dann leider auch oft irgendwie aus Gas und Kohle. Und wir wollen uns letztendlich dafür einsetzen, dass alle Menschen Zugang zu erneuerbaren Energien haben, dezentral und fair verteilt. Das ist unsere Vision, warum es uns gibt. Und um das zu erreichen, nutzen wir die Treibhausgasminderungsquote. Das ist ein Gesetz in Deutschland, wo eigentlich Mineralölkonzerne eine bestimmte Quote an Treibhausgas überschreiten dürfen. Und dadurch halt, wenn sie da irgendwie drüber gehen, dass die Zertifikate, das heißt glaube ich nicht Zertifikate, aber dann das handeln können und dadurch erneuerbare Energien fördern, wenn dieser Strom in den Verkehr geht, also Elektroautos betreibt oder Busse oder was auch immer. Genau, und da versuchen wir, das digital abzudecken und digitale Lösungen zu entwickeln, um das für alle zugänglich zu machen, dass nicht nur die großen Stromkonzerne es nutzen können, sondern auch kleinere Ökostromanbieter oder kleinere Stadtwerke. Jetzt kommt wahrscheinlich bald ein neues Gesetz. Wir wissen nicht genau, wie das am Ende aussehen wird. Da ist bis jetzt nur der Vorschlag da. Und da wäre es dann auch möglich, dass Elektroautobesitzer dann direkt selber, die sich die Quote anrechnen lassen können, dass Ladestationenbetreiber sich das direkt anrechnen lassen können, dass nicht den Umweg über die Stromanbieter braucht. Und das könnte natürlich dem Ganzen einen richtigen Boost geben, dass die Elektromobilität auf die Straße kommt, dass das rentabler wird und damit aber auch direkt erneuerbare Energien gefördert wird. Genau. Und wir nutzen dieses Vehikel eigentlich dafür, Geld einzusammeln, um das Geld in den globalen Süden fließen zu lassen, um da diese Energiegerechtigkeit herzustellen. Das ist das, was WeTracks macht und woran wir arbeiten. Wir warten natürlich jetzt mit Spannung auf das neue Gesetz, bereiten uns darauf vor, arbeiten jetzt aber schon mit den Stromanbietern, um die Quote für 2020 anrechenbar zu machen.
Klingt sehr spannend. Ja, können wir auch gerne mal fortsetzen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass wir es dann auch nochmal ein bisschen fortsetzen zu dem Thema, weil da wirklich viel Musik drin ist. Also ich habe vorhin auch schon dran gedacht, also bei dem Thema Flächengerechtigkeit, da wird ja auch viel passieren, was jetzt so Ladestationen anbelangt, eben für Autos und so. Das ist ja auch gerade so in der Debatte, wo können die überall stehen, wo können die überall sein, es muss viel mehr geben. Da ist viel Musik drin. Also ich glaube, da wird echt viel passieren jetzt kommendes Jahr, die nächsten Jahre. Spannend. Wir sind am Ende, Friederike. Also wir haben es geschafft. Wir haben schön geplaudert. Hoffentlich auch interessant. Aber ich denke schon, es waren ein paar spannende Themen dabei. Am Ende nochmal die Frage, was machen an sich die Bürowürmer? Die habe ich lange nicht mehr erwähnt und lange nicht mehr gefragt. Aber gibt es die überhaupt noch? Was machen die denn so?
Die leben noch und die sind unter meinem Schreibtisch und knabbern so vor sich hin. Und genau, die habe ich dann mitgenommen, weil ich natürlich jetzt momentan bei Corona auch eher zu Hause bleibe.
Ja, da ein bisschen untergegangen durch die Verbindung, glaube ich. Aber Friederike hat gesagt, sie sind im Homeoffice, die Firma, und in Kurzarbeit, weil es noch andere Würmer gibt, die bei ihr leben und praktisch auch in ihrem Wurmeimer, und den Bokashi-Eimer gibt es ja auch noch. Also dadurch, du hast ja wirklich volles, ihr habt ja volles Programm, viele Haustiere, aber würde ich nur zu empfehlen, und ich werde mal gucken, dass ich jetzt auch demnächst noch mehr Würmer sozusagen praktisch ja kultiviere, hier anbaue und ihnen sozusagen die Lebensgrundlage gebe, weil wir haben so viele Möglichkeiten hier in dem Garten, das habe ich gemerkt, und vielleicht kann ich dir irgendwann mal sogar ein paar Würmer schicken, mal gucken, weiß ich nicht. Ja. Aber es gibt ganz, ganz viel hier. Ja, vielen Dank, Friederike. Vielen Dank an dich. Ja, dieses Mal war es ein Gespräch mit uns gewesen. Wir versuchen es ja auch mal so ein bisschen abwechselnd zu machen und hoffen, dass es euch gefallen hat. Genau, teilt gern unseren Podcast, und vielen, vielen Dank. Liebe Grüße aus Berlin und aus der Nähe von Freiburg, und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.